Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst und Kultur sind immer Ausdruck der politischen Verhältnisse und umgekehrt sind die politischen Verhältnisse immer auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Kultur. Deswegen sprechen wir auch in dieser Sendung heute über Fragen, die die Wahlen in den Vereinigten Staaten und das Scheitern der Ampelregierung in Deutschland aufwerfen. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Der Bundeskanzler hat gestern Abend angekündigt, Mitte Januar die Vertrauensfrage zu stellen. Ein Verfahren, das bislang 5-mal in der Geschichte der Bundesrepublik vorgekommen ist. Zuletzt unter dem SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der davon ausgehen konnte, dass ihm dieses Vertrauen nicht ausgesprochen wird und damit der Weg für Neuwahlen frei war. 2-mal war die Vertrauensfrage, ein Instrument des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, in der Geschichte mit einem konstruktiven Misstrauensvotum, ein Instrument des Bundestages, verknüpft, 1972 unter Willy Brandt und 1982 unter Helmut Schmidt. Beides, Vertrauensfrage und Misstrauensvotum, waren Lehren aus der Weimarer Republik. Mit dem Historiker Dominik Geppert von der Universität Potsdam, der unter anderem eine Geschichte der Bundesrepublik publiziert hat und zur Geschichte des Parlamentarismus forscht, habe ich die historische Vergleichbarkeit besprochen und nochmal Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Wort kommen lassen.
Das Ende einer Koalition ist nicht das Ende der Welt. Es ist eine politische Krise, die wir hinter uns lassen müssen und werden.
Ich habe Dominik Geppert gefragt, wie er das als Historiker beurteilen würde.
Ja, es ist in der Tat so, dass die Geschichte der Bundesrepublik sich auszeichnet durch eine extreme Stabilität von Regierungen. Die allermeisten Regierungen haben tatsächlich eine volle Legislaturperiode gehalten. Nicht alle, aber doch die meisten. Und das ist eben in der Tat ein krasses Gegenbild und eine Lehre, wenn man so will, aus der Weimarer Zeit, als die Regierungen sehr viel kurzlebiger waren. Und wir nähern uns jetzt vielleicht nicht Weimarer Verhältnissen, aber doch einer Phase, in der möglicherweise diese Stabilität und Langlebigkeit von Regierungen nicht mehr so ohne weiteres gegeben ist, wie wir das aus den Jahrzehnten der Geschichte der Bundesrepublik vorher gekannt haben.
Also Sie würden nicht sagen, dass wir uns Weimarer Verhältnissen nähern, weil andererseits kann man ja sagen, es fehlen eindeutig die Mehrheiten jetzt gerade und das erinnert ja dann doch sehr an die Weimarer Republik.
Der große Unterschied zur Weimarer Republik ist, dass wir auf Jahrzehnte eingeübter, erfolgreicher demokratischer Praxis zurückblicken können, dass wir Parteistrukturen, demokratische Verfahrensweisen, auch eine demokratieerfahrene Bevölkerung haben. Das alles ist in der Weimarer Zeit nicht so gewesen, die ja überhaupt nur sehr kurz angedauert hat, ganze 14 Jahre. Die Zeit der Weimarer Republik passt sozusagen in die Amtszeit des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer hinein. Da sieht man so ein bisschen die Kontraste sozusagen und auch die Kurzlebigkeit. Auf der anderen Seite, da haben Sie schon recht, gibt es natürlich doch gewisse Änderungen, gerade im Parteiensystem, im Parteienspektrum, das heute in manchem eher wieder dem Parteienspektrum der Weimarer Zeit ähnelt, in der Vielzahl der Parteien, die im Bundestag heute sitzen, als der Zeit der alten Bundesrepublik, als wir in den 60er, 70er, 80er Jahren oder Anfang der 80er Jahre ein Dreiparteiensystem hatten. Später dann, nachdem die Grünen in den Bundestag eingezogen waren, ein Vierparteiensystem. Und heute haben wir eben 5 Fraktionen im Bundestag sitzen, 2 Gruppen, die hinzukommen, die Linke und die BSW und dann noch einige fraktionslose Abgeordnete. Das ist schon ein sehr viel bunterer Bundestag, als wir den, sagen wir, aus der Zeit der 1970er Jahre kennen, die so die Hochphase der alten bundesdeutschen Volksparteien gewesen ist.
Könnte man auch sagen, wenn man jetzt in die Geschichte des deutschen Parlamentarismus blickt, die ja dann eben doch bis ins 19. Jahrhundert zurückgeht, bis zu 1848, 49, dass es eine Geschichte des Scheiterns, aber eben auch des Lernens daraus ist?
Ja, ganz bestimmt. Also Sie haben in der Anmoderation das Institut des Misstrauensvotums angesprochen. Das ist ein Fall, wo man ganz klar sieht, dass das Grundgesetz, das politische System der Bundesrepublik gelernt hat aus den Mängeln, den Fehlern der Weimarer Reichsverfassung. Es gab auch in Weimar ein Misstrauensvotum, aber viel weiter gefasst und viel destruktiver, wenn Sie so wollen. Es gab die Möglichkeit, jedem einzelnen Regierungsmitglied das Misstrauen auszusprechen. Das heißt, man konnte, das Parlament, der Reichstag, konnte einzelne Minister aus der Regierung herauskegeln durch Misstrauensvotum. Und das ist insbesondere von den Parteien der extremen Rechten und der extremen Linken genutzt worden, um den Staat, um das Parlament, um die Regierung zu destabilisieren. Und es gab auch zwei Fälle, jedenfalls in denen eine ganze Regierung gestürzt worden ist durch Misstrauensvotum. Und daraus zog man dann im Parlamentarischen Rat und für das Grundgesetz die Lehre, kein destruktives, sondern ein dezidiert konstruktives Misstrauensvotum einzuführen. Das heißt, eine Regierung konnte oder ein Kanzler, ein Bundeskanzler kann nur abgewählt werden, wenn das Parlament sich einigt auf einen Nachfolger, der dann dem Bundespräsidenten vorgeschlagen wird zur Ernennung.
Der Historiker Dominik Geppert über die Vertrauensfrage und das Misstrauensvotum als Werkzeuge für die Demokratie. Während in Deutschland die Koalition zerbrochen ist, bereiten sich die Vereinigten Staaten auf eine neue Regierung unter einem Präsidenten Trump vor. Ein verurteilter Straftäter, der Lügen verbreitet, Frauen verachtet und damit gedroht hat, zumindest für einen Tag Diktator zu sein. Die US-amerikanische Öffentlichkeit ist in Sachen Politik so gespalten, dass der Kulturwissenschaftler Josef Vogel bei uns im Programm sagte:
Die amerikanische Öffentlichkeit ist ruiniert. Das muss man, glaube ich, tatsächlich so sagen.
Was bedeutet das für die USA, deren demokratische Verfassung von 1787 die älteste noch gültige der Welt ist? Darüber habe ich mit Stefan Bierling von der Universität Regensburg gesprochen, wo er Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen ist. Er hat gerade das Buch Die Unvereinigten Staaten veröffentlicht, in dem es auch um die Zukunft der USA geht. Die amerikanische Demokratie hat einiges ausgehalten und ich habe Stefan Bierling gefragt, ob sie eine zweite Amtszeit von Donald Trump aushält.
Wir zweifeln daran. Zumindest wird er versuchen, die autoritären Tendenzen, die er in seiner Person immer wieder gezeigt hat, der Mann hat keine demokratische Faser in seinem Leib, diese autoritären Tendenzen umzusetzen. Und das bedeutet vor allem die maximale Stärkung des Präsidentenamts.
Was bedeuten denn, und jetzt würde ich gerne über die amerikanische Verfassung sprechen, was bedeuten die ersten Worte dieser Verfassung, die in den USA ja doch eine gewisse, ich will fast sagen, Heiligkeit haben, we the people, wenn die Öffentlichkeit ruiniert ist, wie Josef Vogel das gesagt hat?
Ich glaube nicht, dass die Öffentlichkeit ruiniert ist. Das ist doch zu viel der Übertreibung. Die Öffentlichkeit ist sehr gespalten. Und das ist etwas, worauf Trump abgehoben hat. Das ist eine Polarisierung, die sich seit 30, 40 Jahren ins System gefräst hat, die Trump nicht ausgelöst hat, aber der Nutznießer und Verschärfer er ist.
Aber bedeuten diese Worte »We the people« noch etwas?
Natürlich, die Bevölkerung hat gewählt und sie hat mehrheitlich Donald Trump gewählt, mit einer sehr überzeugenden Mehrheit. Deshalb können wir das jetzt nicht umdrehen, dass the people nur demokratische Wähler sind. So ist es nun mal in der Demokratie, dass sie sich jemand ausgesucht haben, der, wie ich schon sagte, keine demokratische Faser im Leib hat, ist auch eine freie Wahl von Menschen. Das müssen sie jetzt ausbaden und das bedeutet, dass die Demokratie natürlich durchaus ins Wackeln kommen kann.
Der noch Präsident Joe Biden hat in seiner Rede anlässlich des Verzichts auf eine erneute Kandidatur unter anderem gesagt, America is an idea. Und zwischen den Zeilen lese ich daraus, dass es hier immer noch um die Ideen der demokratischen amerikanischen Verfassung geht. Oder wie würden Sie das interpretieren? Um welche Idee geht es hier?
Natürlich, es ist das amerikanische Experiment, so haben sich die Amerikaner selbst immer definiert. Und sie sprechen auch von einer more perfect union, von einer Perfektionierung des Staatswesens. Also sollte nie ein Ist-Zustand sein, sondern immer ein Zustand, der in der Entwicklung ist, zu mehr Perfektion. Das haben sie immer wieder nachgewiesen. Jetzt haben wir den Härtetest, dass im Grunde zentrale Eckpunkte dieses Verfassungsverständnisses ins Wanken kommen. Trump will die USA zurücknehmen in die 50er Jahre, moralisch, weltanschaulich, ideologisch. Aber er will vor allem auch die USA aus dieser Gegenkontrolle und Gleichgewicht der Kräfte herausführen. Er will alles auf sich zuschneiden. Ich glaube nicht, dass er wirklich ein autoritäres Design hat, wie es etwa Orban hat. Dazu ist Trump nicht wirklich strategisch und planerisch genug. Bei ihm geht es um die Selbstglorifizierung der Person. seiner Person, der Person Trump. Und das ist natürlich für jedes politische System Gift, wenn Personen über Institutionen stehen. Bisher hat Amerika in 230 Jahren nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist. Trump versucht jetzt wirklich, das ganze System auf sich zuzuschneiden.
Gibt es denn noch so etwas wie eine politische Kultur in den Vereinigten Staaten, die diesem Agieren Trumps, das Sie gerade skizziert haben, etwas entgegensetzen kann?
Ja, ich glaube, die Faschismuskeule ist eine Stufe zu groß. Da beleidigen wir auch im Grunde die Opfer des Faschismus in Deutschland. Es wird keine Konzentrationslager geben. Es wird keine Verfolgung geben von Menschen. Aber was Trump natürlich tut, ist im Grunde die politische Kultur zu verändern. Es ist mittlerweile so, dass er die Grenzen des Sagbaren dramatisch verschoben hat. Er hat verstanden, dass am besten funktioniert, in modernen Demokratien die andere Seite zu verteufeln. Man braucht gar nicht so viel Loyalität zu den eigenen Leuten. Hauptsache, die andere wird als das große Schreckgespenst dargestellt. Hat er besser kapiert als alle anderen. Aber es gibt natürlich auch hoffnungsvolle Zeichen. Und die würde ich jetzt im Letzten nicht wirklich kleinreden. Die Gesellschaft der USA ist insgesamt weniger gespalten, als uns die Politiker glauben machen wollen.
Stefan Bierling, Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg, über die Zukunft der Demokratie in den USA. Im Iran wünscht sich vor allem die junge Generation der Frauen eine Demokratie. Frau, Leben, Freiheit, das ist die Forderung seit dem Tod von Jina Mahsa Amini vor 2 Jahren. Das Mullah-Regime ist seitdem noch repressiver geworden. Trotzdem hat es der 1986 geborene iranische Filmregisseur Ali Ahmadzadeh geschafft, in seinem Land einen Film zu drehen, der die Auswirkungen der Diktatur auf vor allem junge Menschen zeigt. Für Critical Zone, so der Titel, bekam er beim Filmfestival in Locarno 2023 den Goldenen Leoparden. Heute kommt Critical Zone ins Kino. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat den Film gesehen. Im Zentrum, Herr Suchsland, steht ein Drogendealer. Ist der sowas wie der Angelpunkt für die vielen Geschichten, die es ja in dem Film gibt, die dann erzählt werden? Herr Suchsland, sind Sie da? Gut, wir müssen die Leitung vielleicht noch mal neu aufbauen. Dann können wir vielleicht noch mal über den Film reden. Dann sprechen wir jetzt über einen anderen Künstler, Daniel Spörri. Sehr viele Künstlerinnen und Künstler des 20. Jahrhunderts haben sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich ein Bild ist. Weil er überhaupt schon zu Beginn des Jahrhunderts Marcel Duchamp die Frage aufgeworfen hat, was Kunst ist und wer was zur Kunst deklariert. Der rumänisch-schweizerische Künstler Daniel Spörri hat darauf sehr eigene Antworten gefunden. Essensreste, Geschirr, Zigarettenstummel und Weinflaschen arrangierte er in Vitrinen, die wie Bilder an die Wand gehängt wurden, was unter dem Namen Eat Art in die Kunstgeschichte einging. Jetzt ist Daniel Spörri im Alter von 94 Jahren in Wien gestorben. Sabine Oelze erinnert an ihn.
Funktioniert hat Spörri auf vielen Gebieten. 1954 steht er als Balletttänzer am Schauspielhaus in Bern auf der Bühne. 2 Jahre später führt er Regie am Landestheater Darmstadt, um kurz danach schon eine Zeitung für konkrete Poesie herauszugeben. Seine Taktik, alles testen, was den Erfahrungshorizont erweitert. 1958 zieht er nach Paris um. In der Hauptstadt der Künste entwickelt Spörri das Multiple. Ein kleines Auflagenobjekt, preiswert, beweglich, banal. Sein Durchbruch als Künstler. 1960 unterzeichnet er gemeinsam mit Jean Tinguely, Armand, Niki de Saint-Phalle und anderen Kollegen das Manifest der neuen Realisten, des Nouveau Realisme.
In Paris habe ich schon die ganzen Leute kennengelernt und war dann auch wieder dort. Und dort bin ich plötzlich zu dieser Gruppe gestoßen, den neuen Realisten. Und da war ich halt an guter Stelle, weil das alles meine Freunde waren. Und ich war dann Mitglied davon.
In Paris startet er auch mit der Produktion der Tableau Piège, der Fallenbilder. Er klebt abgegessene Teller auf Holzplatten und hängt sie als Kunstwerke an die Wand. Teller, Löffel, Zigarettenstummel, Weinflaschen stülpen sich dreidimensional in den Raum. Es entstehen surreale Statements gegen Vergänglichkeit und Verfall.
Diese Zeit, wo ich nicht wirklich hungrig war, aber ich hatte auch nicht immer so den gedeckten Tisch, deswegen hat mich schon das Essen auch später interessiert.
Geboren wird Spöri als Sohn einer Schweizerin und eines Rumänen am 27. März 1930 in der Donaustadt Galati. Sein Taufname lautet Daniel Isaac Feinstein. Der Vater ist ein zum Protestantismus konvertierter Jude, der von den deutschen Faschisten 1942 umgebracht wird. Die Mutter flüchtet mit ihren Kindern nach Zürich, wo Spöri von seinem Onkel adoptiert wird. So wird aus Daniel Isaac Feinstein Daniel Spöri.
Wir waren 6 Kinder und ich war der Älteste. Ich war 10, als er starb. Ich wurde auch aus allen Schulen herausgeschmissen. Ich war zuerst in einer deutschen Schule. Mit Feinstein konnte man nicht in einer deutschen Schule sein. Dann kam ich in eine rumänische Schule. Und die wurde dann auch langsam faschistisch und dann kam ich in eine jüdische Schule und weil ich kein Jude war, die Mutter zählt ja, und ich war nicht beschnitten und hatte auch keine jüdische Religion, wurde ich dort auch rausgeschmissen. Und da war ich so ein verwildertes Straßenkind.
Ende der 60er Jahre zieht Spöri nach Düsseldorf und eröffnet ein Restaurant und eine eigene Galerie am Burgplatz, einen Steinwurf von der Düsseldorfer Kunstakademie entfernt. Und er produziert weitere Fallenbilder. Jeden Tag entsteht aus den abgegessenen Tischen des Restaurants ein Kunstwerk. Die Eat Art, die Esskunst, spricht alle Sinne an. Das Restaurant verwandelt er in ein Langzeit-Happening. Josef Beuys kocht für die Gäste, Ben Vautier veranstaltet ein 24-Stunden-Fasten. Und es stehen ungewöhnliche Gerichte auf der Speisekarte.
Und da gab es Bienen und was immer, eben auch Elefanten. Rüssel, das waren Scheiben geschnittene. Also da rief einmal einer an und ein Zoo konnte ihn nicht bändigen. Und das haben wir dann tiefgefroren und hatten dann Elefantenrüssel auf der Karte.
1972 steigt Spöri aus dem Restaurant in Düsseldorf aus und nimmt eine Professur an der Akademie in München an. 6 Jahre später kehrt er wieder ins Rheinland zurück, als Professor der Kölner Werkschule. In dieser Zeit entsteht auch das Dinner Hommage à Karl Marx, so hieß damals der Direktor der Kölner Werkschulen. Eingeladen sind nur Menschen mit einem prominenten Namen. Es treffen sich die Johann Wolfgang Goethes, Friedrich Schillers und Richard Wagners von Köln.
Heine gibt es und Kleist gibt es und Schiller sowieso. Und am Schluss waren es dann etwa 30.
Gäste empfing Spöri bis zuletzt gerne. Jedes Frühjahr lud er zur Eröffnung in seinen Skulpturengarten Il Giardino nach Italien ein. Kunst war für Daniel Spöri auch die Kunst zu überleben.
Sabine Oelze zum Tod des Künstlers Daniel Spöri, der mit 94 Jahren in Wien gestorben ist. Und jetzt versuchen wir nochmal mit Rüdiger Suchsland, mit unserem Filmkritiker, zu sprechen. Die Leitung sollte jetzt stehen. Herr Suchsland, ich wollte Sie fragen, es geht um den Film Critical Zone. Das ist ein Film, der beim Filmfestival in Locarno 2023 den Goldenen Leoparden bekommen hat, im Iran gedreht worden ist von dem iranischen Regisseur Ali Ahmadzadeh. Und im Zentrum steht ein Drogendealer und die Frage ist, ist der der Angelpunkt für die vielen Geschichten, die in dem Film ja erzählt werden?
Ja, der steht gewissermaßen für uns. Also wir wandern mit ihm, wir Zuschauer wandern mit ihm durch dieses nächtliche Teheran. Und weil er ein Drogendealer ist, bedient er gewissermaßen alle Milieus. Also es gibt reiche Leute, es gibt junge Yuppies, Kinder von Reichen, es gibt sehr arme Stricher, es gibt Menschen, die auch gar nicht, bei denen er nicht Drogen kauft, sondern einfach beim Essen kauft zum Beispiel. Und er hat auch einfach Freunde und Bekannte. Er macht auch andere Dienste, dass er zum Beispiel zum Flughafen fährt und da eine Lieferung abgibt und solche Dinge. Und insofern begegnen wir mit ihm eigentlich der Gegenwelt des offiziellen Iran, insbesondere der Hauptstadt Teheran.
Dieser Film spielt sehr oft im Auto. Welche Bedeutung hat dieses Auto auch in der iranischen Gesellschaft, aber eben auch im iranischen Film?
Ja, das Auto, man kennt das schon von Kiarostami aus den 80ern und 90ern. Das Auto ist einer der wenigen Orte, in denen es gesetzlich möglich ist, dass Menschen verschiedener Schichten und Menschen auch zweier oder dreier Geschlechter, die nicht miteinander verwandt sind, zusammen im Auto sitzen. Und das ist insofern ein Raum der Freiheit. Es ist nicht wirklich Öffentlichkeit, es ist aber auch nicht wirklich privat. Da sind Dinge möglich, die in diesen beiden öffentlichen und privaten Räumen nicht möglich sind. Und das nutzen die Filmemacher. Außerdem ist natürlich das Auto in Bewegung. Das heißt, man kann durch die Fenster auch die Straßen zeigen, die Stadt zeigen, dort, wo man gar keine Drehgenehmigung kriegt. Man hat aber eine für das Auto. Und man kann auch schnell wegfahren, wenn vielleicht ein Polizeiwagen auf der anderen Straßenseite zu sehen ist oder so etwas. Insofern bietet das Auto viele Möglichkeiten und die iranischen Filmemacher nutzen es tatsächlich sehr, sehr kreativ. Es gibt ja auch in diesem Film Critical Zone eine der markantesten Szenen. Also vieles spielt im Auto, aber die Figuren steigen schon noch mal raus und man sieht schon was anderes. Aber eine der markantesten Szenen, das ist im Grunde eine rasende Fahrt durch die Nacht, wo eine junge Frau, eine Stewardess, sich aus dem Fenster herauslehnt und die Bluse ist ziemlich weit offen, die Haare wehen im Wind, alles verboten natürlich und sie schreit dann sehr laut, fuck you, man muss das so sagen und im Hintergrund sehen wir Teheran Airport, das ist alles symbolisch und ganz genau gedacht so natürlich.
Wie dreht man eigentlich so einen Film? Das ist ja keine legale, angekündigte Produktion, vor allen Dingen, wenn die ja doch mit so viel Kritik eben auch am Regime verbunden ist.
Ja gut, wenn man offiziell drehen würde, würde man ein Drehbuch einreichen. Ob die das gemacht haben, weiß ich gar nicht. Es ist dann aber sicherlich nicht das Drehbuch, was verfilmt wird, sondern es ähnelt so äußerlich dann ein bisschen. Das ist gewissermaßen der Rahmen, in dem man dann überhaupt erstmal einen Film drehen kann. Und dann dreht man das vollkommen illegal. Das ist vor allem gefährlich für die Schauspieler, denn die Schauspieler, die sind ja zu sehen. Man könnte ansonsten nicht mit Klarnamen arbeiten. Aber in diesem Fall ist sowohl der Regisseur wie meines Wissens alle vier Hauptdarsteller inzwischen außer Landes, die würden wirklich mindestens mit Gefängnis rechnen müssen, vielleicht mit Schlimmerem. Und das ist genau der Grund. Anders geht es nicht. Jetzt muss man dazu wissen, dieser Film wird im Iran gezeigt. Der wird illegal vertrieben. Das ist schon jetzt klar auf diesen DVD-Wegen und Streaming-Wegen. Das heißt, der ist schon ein Film auch für das iranische Publikum. Das muss man im Gedächtnis behalten. Trotzdem toll für uns.
Rüdiger Suchsland über den Film Critical Zone, der ab heute im Kino ist. Der Bundestag hat heute eine umstrittene Antisemitismus-Resolution beschlossen. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Seit Monaten wird dieses Papier diskutiert. Jetzt hat der Bundestag es mit großer Mehrheit verabschiedet. Ziel der Resolution ist es, Jüdinnen und Juden in Deutschland besser zu schützen und den Kampf gegen Antisemitismus zu verstärken. Unter anderem soll es laut Resolution keine öffentlichen Gelder für Projekte und Veranstaltungen geben, die Antisemitismus verbreiten. Umstritten ist dabei aber, wie Antisemitismus in der Resolution definiert wird, nämlich nicht nur als Angriff gegen Jüdinnen und Juden oder gegen jüdische Gemeinden, sondern auch gegen den Staat Israel. Das sorgt in der Kulturszene für viel Protest. Es wird befürchtet, dass dadurch Kritik an Israel verhindert und die Kunstfreiheit eingeschränkt werde. Dem hat die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann in der Bundestagsdebatte heute widersprochen.
Es geht nicht um ein Verbot übrigens von Kunstwerken, sondern um klare Regeln für Haushaltsmittel und die Möglichkeit, diese zurückzufordern. Und in aller Deutlichkeit, wer Israel delegitimiert oder verteufelt, wer jüdische Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen ausschließt, wer eine Distanzierung von ihnen, von Israel verlangt, kann keine Steuergelder verlangen.
Die CDU-Politikerin Gitta Connemann. Gegen die Antisemitismus-Resolution hat nur das Bündnis Sarah Wagenknecht gestimmt. Die Linke hat sich enthalten. Die Antisemitismus-Resolution des Bundestages ist nicht verbindlich, dürfte aber große symbolische Wirkung haben. Walter Heinowski galt als einer der wichtigsten Dokumentarfilmer der DDR. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben. Heinowski arbeitete zunächst als Journalist bei der Berliner Zeitung und gründete in den 50er Jahren den bis heute bestehenden Eulenspiegel Verlag. Später drehte Heinowski gemeinsam mit seinem Kollegen Gerhard Scheumann mehr als 70 Dokumentarfilme, unter anderem über NS-Kontinuitäten in der frühen Bundesrepublik, über den Vietnamkrieg oder den Militärputsch in Chile. Möglich war das, weil Heinowski und Scheumann vom DDR-Regime unterstützt wurden. Dadurch konnten sie sich ein gut ausgestattetes Filmstudio einrichten und für ihre Dokus um die Welt reisen. In Westdeutschland waren ihre Filme entsprechend umstritten. Kritiker warfen ihnen Polemik und ideologische Propaganda vor. Es war schon vermutet worden, jetzt ist es offiziell, der Theaterregisseur Christian Stückel wird auch die nächsten Passionsspiele in Oberammergau leiten. 2030 ist es wieder soweit. Stückel wird die Passionsspiele dann zum mittlerweile 5. Mal inszenieren.
Das waren die Kulturmeldungen mit Enne Seidel. Nach den Nachrichten folgt die Sondersendung Deutschlandfunk aktuell mit Informationen, wie es nach dem Bruch der Ampelregierung weitergeht. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.